Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio direkt auf dem Ulmer Münsterplatz. Mein Name ist Fabian Schober. Ich habe heute zu Gast, er bezeichnet sich als Naturbursche. Ich würde ihn gerne als modernen Abenteurer bezeichnen und als Schwaben-Survival-Experten. Herzlich willkommen, David Leichtle.
Vielen Dank für die Einladung. Ja, Abenteurer trifft es eigentlich ganz gut, so bezeichne ich mich eigentlich mittlerweile auch.
Ja, hast ja auch einiges dafür gemacht, denn die meisten deutschlandweit wurdest du eigentlich jetzt bekannt durch Survival-Shows. Zum einen also TV und Streaming. Mhm. Angefangen hat es mit der RTL-Show Alone, Überlebe die Wildnis. Die hast du gewonnen.
Ja. Ja.
64 Tage lang in der Wildnis überlebt. Da reden wir nachher noch drüber. Die zweite Sache, die jetzt sehr aktuell ist, die fünfte Staffel der YouTube-Serie oder der Streaming-Serie Seven vs. Wild. Da warst du auch mit dabei. Auf die will ich alles nachher noch zu sprechen kommen.
Das Gute ist auch, da ist gestern das endgültige Finale raus. Das heißt, sie können komplett offen reden, wir brauchen nichts mehr spoilern.
Richtig, wir können,
oder wir können nicht spoilern, so rum ist's.
Und ich hab heute Vormittag habe ich mir noch deine aktuelle YouTube-Folge angeguckt.
Ja, das ist schon
noch, ja, das hab ich mir noch, okay. Da dachte ich mir noch schnell, komm, ziehst es dir noch schnell rein, damit du über alles Bescheid weißt, wo du dich da direkt, ich glaube, es war ein paar Stunden danach im Hotelzimmer,
hast du dich aufgenommen. Ja, genau, 2-3 Stunden später, direkt noch aufgenommen, da sind die Erinnerungen noch frisch, da kann man sowas noch aufzeichnen.
Ja. Ja, da bin ich sehr gespannt. Reden wir nachher noch drüber. Ich will erstmal was von dir persönlich so ein bisschen erfahren. Und zwar, wie du eigentlich da hingekommen bist. Du hast angefangen beim Militär und bist dann zum Survival gekommen. Was war so dein Schritt dahin?
Naja, tatsächlich habe ich mit dieser ganzen Geschichte angefangen. Ich bin zum Militär, weil ich eben schon rauskommen wollte, weil ich eben Abenteuer erleben wollte. Auch als Teenager draußen in meinem Wald unterwegs gewesen. Habe dann mit 19 Motorradführerschein gehabt, bin durch Europa gefahren, im Zelt geschlafen. Und mit 21, nachdem ich eine neue normale Ausbildung hatte, dachte ich mir, nee, in dem Alter, ich will noch ein bisschen rauskommen, bin dann zur Bundeswehr und war da 7 Jahre Gebirgsjäger und insgesamt 9 Jahre bei der Bundeswehr.
Ja, das ist eine ganze Menge. Und dann kam irgendwann die Survival-Szene?
Genau, ja. In der Zeit als Gebirgsjäger war es so, wenn ich auf einem Übungsplatz war, dann hatte ich oft, oder mal ein halbes Jahr im Ausland in Einsätzen war, dann hat man danach wieder 3 Monate, 4 Monate frei teilweise. Beziehungsweise ich habe extrem viele Überstunden aufgebaut und damit auch extrem viele Überstunden wieder abgebaut. Und dann dachte ich mir irgendwann, naja, so ein Nebenjob wäre mal ganz nett. Ein bisschen Geld dazu verdienen, ist nie verkehrt. Und einfach mal wieder ein bisschen was anderes machen. Ja, ich würde fast sagen, ein bisschen rauskommen, gell? Und und dann habe ich in Stuttgart bei einer Survival-Schule angefangen als Trainer, Lebe die Wildnis. Und das Ganze ist jetzt schon 7 Jahre her, 8 Jahre her. Und habe mich da peu à peu immer weiter in dieses Survival-Thema reingearbeitet.
Also, aber die Grundlage, die hast du dir praktisch schon beim Militär geschaffen, oder?
Naja, beim Militär lernt man gar nicht so viel über den Bereich Survival tatsächlich. Man lernt zwar die Eigenschaften, die es braucht, nämlich so Durchhaltevermögen, Arschbacken zusammenkneifen, diese ganze Mindset-Geschichte, die eben ganz wichtig ist in diesem Survival-Bereich, aber reine Techniken lernt man gar nicht so viel beim Bund, wie man es immer glaubt. Mhm. Weil da wird man versorgt mit Essen, man wird versorgt mit Wasser, man kriegt einen Auftrag, geht da und dahin, baut eure Stellung, greift an, verteidigt. Das heißt, diese ganze Survival-Geschichte ist bei der Bundeswehr, wird von einem anderen übernommen, weil wir haben ja einen militärischen Auftrag.
Du bist jetzt selber Trainer, da will ich auch da noch später drauf hinkommen, aber hattest du dann auch irgendeinen Coach, der dir Sachen beigebracht hat oder hast du dir das alles irgendwie hands-on selber beigebracht?
Also das Ganze ist eigentlich ein großer Mix aus allem gewesen. Also man schnappt Sachen auf, man sieht es von anderen. Auch bei der Bundeswehr habe ich mir viele Sachen einfach von Älteren abgeschaut. Als ich dann als Survival-Trainer angefangen habe, da hatte ich zum Beispiel überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Pflanzenbereich, diese ganze Botanik, das ist ein Riesenfeld. Da hat mir ein Bekannter, eben mein damaliger Chef, heute ein sehr guter Kumpel, Dominik Knausenberger, sehr viel dazu beigebracht. Sehr viel auch da mal ein Video gucken, sehr viel auch einfach nur ausprobieren und merken, naja, wo sind die Probleme und dann nach einer Lösung suchen. Das war ja so ein bunter Mix aus allem.
Mhm. So, und jetzt will ich eigentlich auf die Sachen zu sprechen kommen, die wahrscheinlich die meisten Leute hier interessiert, nämlich deine Survival-Shows, die du mitgemacht hast. Die kommen in den letzten Jahren immer mehr, hat angefangen so ein bisschen in den USA damit. Da war ja auch Alone ursprünglich
gegründet. Ja, genau, genau.
Ja. 2015 war da die erste Staffel und kam dann auch nach Deutschland.
Ja.
So. Erste Staffel war das, 2024 in Deutschland und du warst dabei. Wie ist es dazu gekommen?
Leider war das auch die einzige Staffel. Es wird wahrscheinlich keine zweite Staffel mehr geben. Wie bin ich dazu gekommen? Ich bin, jetzt muss ich gerade rechnen, ich glaube 23 war das, bin ich aus der Bundeswehr ausgeschieden und wollte dann nach meiner Zeit bei der Bundeswehr ein paar Monate verreisen. Ich wollte eine Südostasienreise machen, da vielleicht nach Australien runter und hatte mir quasi einen Zeitraum geschaffen von einem halben Jahr, wo ich unterwegs sein möchte. Und ein paar Monate vorher hat mir eben mein Chef von Lebe die Wildnis, der Dominik, der hat gesagt, hey David, ich wurde von einer Firma angeschrieben, von einer Produktionsfirma, die suchen Teilnehmer für eine Show, du hättest Zeit, hast du nicht Bock, willst dich nicht bewerben. Und dann dachte ich mir, naja, letztendlich geht es mir ja immer nur um dieses Abenteuer, gell? Und ob ich jetzt in Südostasien mit dem Rucksack rumreise oder ob ich mit dem Rucksack in Kanada mich in die Wildnis aussetzen lasse, dachte ich mir, naja, klingt beides eigentlich ziemlich geil, also warum nicht? Und ja, so rutscht man halt immer weiter, immer tiefer in diese ganze Thematik irgendwie rein.
Ja, ich will euch mal ein Bild malen von Alone, von dieser Staffel. Ihr seid nach Kanada gefahren, Vancouver Island. Ja. Genau. Übrigens könnt ihr das auf YouTube auch alles nachsehen, die Staffeln gibt es oder die
Serie. Nicht komplett
leider. Ein paar Folgen gibt es zumindest auf YouTube. Tolle Szenerie, ne? Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie so ein Fjord, glaube ich, geht da so ein bisschen
rein.
Ja,
genau, Fjord trifft es gut.
Meer und dann aber trotzdem eben auch die Landschaft dabei. Durchaus feucht, würde ich sagen, war es wahrscheinlich, ne?
Ja, das Gemeine ist, das war im Oktober und Vancouver Island hat da Regenzeit. Das ist eigentlich ein nordischer Regenwald zu dieser Zeit. Und das Klima war nicht sonderlich kalt, wir hatten maximale Temperaturen von mal -2, -3 Grad, aber wir hatten in der ersten Woche 230 Liter Niederschlag und da hockst du halt allein draußen im Wald mit einer kleinen Plane und musste dich halt um alles irgendwie allein kümmern. Ja. Und ja, das war die Hauptherausforderung, dieses Klima, oder zumindest mal die erste Herausforderung.
Ja. Ja, da kommen noch ganz, ganz viele, denn du hast insgesamt 64 Tage allein in der Wildnis überlebt. Gehen wir mal von vorne nach hinten durch. Was war deine Vorbereitung auf diese Sache? Also nachdem du praktisch mitbekommen hast, ja, ich bin jetzt einer von diesen Kandidaten, die da rausgeschickt werden. Wie hast du dich da vorbereitet?
Boah, vorbereitet? Hauptsächlich tatsächlich Bogenschießen habe ich viel gemacht. Also ich bin ja schon, körperlich war ich vorbereitet aufgrund von der Bundeswehr. Ich war zu der Zeit auch noch recht fit. Mittlerweile habe ich ein paar Kilo wieder mehr drauf. Also stimmt, ich habe tatsächlich auch ein paar Kilo draufgefuttert, also Zusatzspeck noch mitgenommen. Ich habe versucht, mich ein bisschen über die Pflanzen vor Ort zu informieren, über Angeltechnik nochmal zu informieren. Aber dadurch, dass ich ja schon seit vielen Jahren als Survival Trainer arbeite und selber eben auch privat schon angeln gehe und eben lang bei der Bundeswehr war, war die Vorbereitung nicht, wie mache ich Feuer, sondern wirklich, was für Pflanzen gibt es vor Ort, was für Fischarten gibt es vor Ort. Also wirklich eher die auf dem Papier vorbereitet, sage ich mal. Mhm. Also durch Bücher und solche Informationen ranholen.
Ja, du warst jetzt nicht ganz ohne irgendwas unterwegs, sondern ihr durftet 10, ja, ich sag jetzt mal, Items mitnehmen. Ja. Gut, man kann natürlich sagen, also Pfeil und Bogen war eins.
Das war eins, genau.
Genau, also aber ungefähr 10 Überlebens-Items. Wie war das? Warum hast du dich dann besonders für eine gewisse Taktik entschieden oder wie bist du da rangegangen?
Naja, dieses Alone, du hast vorher schon gesagt, es gibt mehrere Staffeln in den USA, das habe ich mir natürlich auch als Vorbereitung so viele Staffeln wie möglich angeschaut und versucht zu analysieren, woran hat es bei vielen gescheitert. Und eigentlich scheitert es an den, die meisten scheitern an dem Punkt entweder die Nahrung, denen geht es aus, oder sie scheitern oft an der ganzen Geschichte der Kopf, die Einsamkeit, dieses sie könnten, aber sie wollen nicht, weil sie rumhocken. Das heißt, das sind die zwei Hauptprobleme, die Nahrung und der Kopf. Und den Kopf, naja, den kann ich daheim jetzt nicht unbedingt groß trainieren, aber ich kann mich auf das Thema Nahrung mir eine Strategie überlegen, weil die wenigsten oder ich sag mal die meisten, die bei Alone teilnehmen, können Feuer machen. Die wissen, wie ich eine Plane abspanne, die wissen, was für was ich trinken kann, das ist nicht die Schwierigkeit. Und meine 10 Gegenstände waren eben auch auf das Thema Nahrung ausgelegt. Darum habe ich auch werkzeugtechnisch, war ich sehr minimalistisch, ich hatte nur ein großes Messer und eine Säge. Sicherlich wäre auch eine Axt oder sowas hilfreich gewesen, aber 5 von meinen 10 Gegenständen waren alle mit dem Hintergedanken, dass ich mit Schnur Netze bauen kann, dass ich angeln kann, logischerweise mit dem Bogen kann ich jagen. Ich hatte noch ein Paket Notnahrung dabei, das wäre einer deiner Gegenstände, da hat man auch ein Kilo Nahrung wählen können. Und so habe ich den Schwerpunkt auf Nahrung gelegt.
Und Nahrung ist so ein Ding da, weil also da ist jetzt natürlich kein McDonald's irgendwo um die
Ecke. Nee, leider nicht. Davon träumt man aber die ganze Nacht.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil dein Hauptessen war dann eher sowas wie Schnecken.
Schnecken, ja, tatsächlich. Also es war nicht nur Schnecken, es war ein bunter Mix aus Krabben, Schnecken, Wurzeln. Natürlich habe ich auch gejagt, ich habe geangelt, hatte ich aber tatsächlich mäßig Erfolg. Also 80% der Ernährung war wirklich gesammelt. Und ich hatte Glück oder Pech gleichzeitig mit meinem Platz. Dadurch, dass er extrem flach war, konnte ich da ganz schlecht angeln, aber dafür konnte ich da verdammt gut sammeln. Und bei jeder Ebbe war quasi der vollgedeckte Tisch und ich habe jeden Stein dreimal umgedreht und habe jeden Krebs da unten vorgezogen, jede Schnecke, die irgendwo auf dem Felsen klebt, diese runden Napfschnecken, die ihr sicherlich alle vom Urlaub kennt, die schmecken richtig gut.
Ah ja, so ein bisschen, ja gut, aber ne, das ist ja auch dann alles pur. Gewürze hast du ja auch nicht. Also.
Nee, Gewürze hast du nicht. Das Gute ist, das ist alles ein bisschen salzig. Also zumindest Salz war kein Problem, weil es ja frisch aus dem Meer kam. Und das Problem an der Ernährung ist auch die Dauer der Ernährung. Also wenn man über Wochen dasselbe isst oder das Ähnliche isst, das war dann irgendwann ein Problem. Und man glaubt gar nicht, was für ein Genuss Essen heutzutage ist und wie es früher wahrscheinlich mal war.
Ja, das musste alles praktisch so, wie es ist, zubereitet werden. Ja, und vielleicht hast du noch irgendwelche Pflanzen in der Gegend gefunden, die irgendeinem Eintopf oder sowas vielleicht noch ein bisschen einen Geschmack oder ein Geschmäckle verliehen haben. Wie hat so ein normaler Tagesablauf bei dir ausgesehen, 64 Tage lang? Ich nehme mal an, irgendwann wird es doch sehr eintönig.
Richtig. Also man kann im Grunde genommen diese 64 Tage in zwei Sachen gliedern. Also ich habe gemerkt, so ab Tag 30, Pi mal Daumen, war so ein Wechsel. Die ersten Tage war natürlich mir die Grundlagen schaffen. Also ich musste eine Hütte bauen, wo ich drin wohnen kann. Da drin musste ich ein Feuer machen. Ich musste Holz dran schaffen. Ich habe die Gegend erkundet. Ich habe die ersten Angelleinen gestellt. Ich habe erstmal diese Plätze an der Küste suchen müssen. Also erkundet, wo kann ich hier angeln? Verschiedene Sachen getestet. Und die ersten ein, zwei Wochen waren ein richtiges Abenteuer. Danach war es so, ich schaffe mir die Grundlagen. Und ab Tag 30 ist das Ganze irgendwann zu einem Selbstfindungstrip geworden. Weil dann kam die Eintönigkeit. Weil die Grundlagen hatte ich mir bis dahin geschaffen, bis zu Tag 30. Und dann hatte ich ungefähr am Tag 18 Stunden nichts zu tun, weil ich ja gleichzeitig ein bisschen Energie sparen muss. Mhm. Und 2-3 Stunden mein Essen sammeln. Ich wusste ja, wo ich es finde. Und dann ein bisschen noch am Lagerfeuer schnitzen, aber nicht zu viel Energie verschwenden. Ja, und dann teilweise 18 Stunden am Tag im Schlafsack liegen und die Decke anstarren und dem Regen zuzuhören.
Ja, und dann wird eine körperliche Herausforderung wahrscheinlich eher zu einer mentalen.
Ich würde auch heute behaupten, die Hauptherausforderung bei der ganzen Alone-Geschichte für mich ist schlicht und einfach die Langeweile. Die Langeweile war das Härteste in diesen 2 Monaten. Nicht die Nahrung zu beschaffen, weil das macht Spaß, weißt du, habe ich ja Bock da drauf, das wollte ich ja machen. Aber die Langeweile ist überhaupt nicht geil.
Ja, irgendwo da mitten im Nirgendwo und dann einfach nur die Decke anstarren, weil ein Mensch ist ja auch ein soziales Tier und dir fehlt dann irgendwann natürlich auch, fängt man dann an, irgendwie Selbstgespräche zu machen oder wie sieht's aus? Gut, du hattest natürlich den Vorteil.
Ich hatte eine Kamera dabei.
Genau, du hattest eine Kamera, die du reinschwätzen konntest.
Also die haben uns noch vor der Produktion auch gesagt, hier, das ist euer Wilson von Castaway, redet mit dem. Und es war wirklich unglaublich interessant, wie wichtig oder für die Psyche diese Kamera war, weil nicht nur, dass ich ja immer mit der Kamera geredet habe und ich habe ja auch mit allen geredet, die sich das angucken, nur die haben es erst später empfangen quasi. Nicht nur das war unglaublich wichtig, sondern auch die Tatsache, die filmerische Tätigkeit war auch für den Kopf unglaublich wichtig. Wenn ich beim Angeln saß und an einem Felsen, dann hockst du halt 4-5 Stunden und manchmal passiert einfach nichts. Oh, aber ein Vogel, der vorbeifliegt. Oh, den filme ich. Schöne Schnittbilder sammeln. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Das heißt, die Kamera war selber eine Beschäftigung und damit psychologisch unglaublich wertvoll.
Also du wurdest eigentlich praktisch selber so ein bisschen zum Regisseur für deinen Beitrag dazu. Ja, also das ist dann auch eine ganz andere Aufgabe, als eben nicht nur zu überleben.
Ja, ich habe das auch im Nachhinein beim Schauen selber gemerkt, dass ich mich psychologisch ausgetrickst habe. Das habe ich währenddessen gar nicht realisiert, aber erst als ich daheim mir die Sendung angeschaut habe, habe ich gemerkt, wie viel Bullshit ich auch in die Kamera gelabert habe und Witze gemacht und auch, keine Ahnung, da fällt die Kamera um, ich heb's auf, oh, alles gut mit dir und habe sie gestreichelt, so als wenn ein Kind auf die Schnauze fällt.
Wie ein Wilson, praktisch.
Ja, wie ein Wilson, weil das war psychologisch unglaublich wertvoll.
Ja. Stell dir mal vor, die hätte es weggeschwemmt und dann hättest du ihr nachhechten müssen.
Hätte ich gerettet wahrscheinlich,
ja. Genau. Ich will noch auf eine Sache auf jeden Fall eingehen, denn wir haben jetzt gerade über Tagesablauf gesprochen und dass alles so ein bisschen gleich war. Aber es wird natürlich auch ein paar Highlights
geben. Ja, ganz klar gab es Highlights. Also eins der Highlights, muss ich sagen, war auf jeden Fall mein Jagderfolg. Es macht Schnecken, also diese Napfschnecken oder viele verschiedene Schnecken, die ich gegessen habe, kann man gut essen, sind auch nicht schlecht, schmecken durchaus lecker. Aber es ist nicht zu vergleichen, wie eine Gans, die man sich frisch mit dem Bogen geschossen hat. Und das ist, das war ein richtiges Hochgefühl. Ja, vor allem, weil ich auch sagen muss, da habe ich, keine Ahnung, 20 Mal Glück gehabt in der Situation. Nee, ich habe es danach mal noch in die Kamera gesagt. Ich glaube, ich habe 8 Mal Glück gehabt. Einmal habe ich die Gans neben mir gelandet. Da habe ich versucht, einen Knüppel nach der zu werfen, weil mein Pfeil und Bogen war nicht da. Dann ist die Gans aber einfach nur, hat sich umgesetzt, dann bin ich schnell hoch ins Lager, habe meinen Pfeil und Bogen geholt, habe 2 Mal einen Pfeil daneben gesammelt, bis der dritte sie getroffen hat und die ist immer noch hocken geblieben.
Ein bisschen zutraulich, oder?
Naja, eigentlich nicht. Ich glaube im Nachhinein, Gänse sind Zugvögel und die hat ihre Gruppe verloren. Und deshalb schätze ich oder vermute ich, die ist tagelang allein rumgeflogen und war einfach entkräftet deshalb und konnte deshalb auch nicht mehr groß flüchten. Auch als ich dies erstmal mit dem Knüppel treffen wollte, hatte ich sich nur um 10 Meter umgesetzt und ist gar nicht komplett geflohen. Und als ich dann die Gans aber geschossen habe, da habe ich meine Pfeile aufgesammelt und habe gemerkt, dass ein Pfeil hinten im Wasser wegtreibt. Und dann bin ich losgelaufen, ins Wasser reingestapft mit dem anderen Pfeil noch in der Hand und habe mir den unters Auge gehauen. Au. Da ist aber Gott sei Dank nichts passiert, gell? Und habe mir den unters Auge gehauen. Da hatte ich schon wieder Glück und da habe ich meinen Pfeil noch gefunden. Und da hat es mit der Gans alles geklappt. Wirklich, diese Jagdaktion, da hatte ich 8 Mal mega Glück, dass das alles so funktioniert hat.
Die ist übrigens auch auf YouTube zu sehen, gibt es als Einzelvideo, ja. Also wenn ihr euch Davids Jagderfolg im kanadischen Outback da mit dem Bogen nochmal angucken wollt, gibt es da. Und es gibt auch danach noch dein Festessen sozusagen.
Ja, natürlich, das schmeckt. Also das war wirklich, ich habe mir die Gänsebrust ausgelöst, die habe ich mir schön gegrillt und den Rest einen richtig leckeren Eintopf, so ein bisschen mit Meeresspargel, weil das ein bisschen Salz reinbringt, ein paar Wurzeln, die ganz gut waren. Und dann hatte ich so einen richtigen Weihnachtsbraten eigentlich und das schon vorab. Also das war wirklich mit Abstand das Beste, was ich da gegessen habe. Aber zu dem Thema Nahrung wollte ich dir eins noch erzählen, weil wir es vorher kurz angesprochen haben. Ich habe ja so großen Wert auf dieses Thema Nahrung gelegt. Und ich habe es geschafft, in diesen 64 Tagen nicht einen Tag nichts zu essen. Ich habe jeden Tag gegessen und ab Tag 20 habe ich nochmal so einen kleinen Strategiewechsel gehabt. Da habe ich am Tag mindestens 3 volle Töpfe gegessen. An Schnecken, an Wurzeln, an was ich halt so gefunden habe. Und ich habe mal einmal mir die Mühe gemacht, diese Napfschnecken zu zählen vom Abendessen. Ich habe am Tag um die 400 bis 500 Stück davon gesammelt.
Boah.
Das heißt, da war richtig viel Arbeitsleistung dahinter, damit ich das so viel rangeschleppt habe. Und die Ärztin hat am Ende, ich habe in den ersten 20 Tagen, habe ich 15 Kilo verloren, weil eben da die Aufgaben am größten sind, dieses Erkunden, sich diese Nahrungsquellen schaffen, diese Hütte bauen. Das kostet am Anfang alles sehr viel Kraft und der Stoffwechsel muss ich noch umstellen. Also habe ich jetzt in 20 Tagen 15 Kilo verloren, aber in den folgenden 40 Tagen nur noch 7. Das heißt, ich bin immer besser da drin geworden und habe am Ende teilweise Wochen gehabt, wo ich ein 1/2 Kilo verloren habe, wo ich gar nichts verloren habe, wo ich mal wieder nur 1 Kilo verloren habe. Das heißt, die Kurve ist immer flacher geworden und ich finde das Interessante daran, dass ich es eigentlich rein nahrungstechnisch geschafft hätte. Ich hätte da quasi bis in den Frühling überleben können und hätte dann weitermachen können.
Ja. Ja gut, das ist natürlich auch ein interessanter Punkt, wie wäre es weitergegangen, weil es ist natürlich ein Wettrennen ein bisschen so natürlich gegen sich selbst, aber du wusstest ja auch zu keinem Zeitpunkt, wie weit sind die anderen Kandidaten, also wie viele sind überhaupt noch drin, am Ende war es dann 1 gegen 1 sozusagen und an Tag 64 kam dann sozusagen dieses Team, dieses erste Team und hat dir gesagt, hey, du hast jetzt tatsächlich gewonnen, was war das für ein Moment für dich?
Der war natürlich auch unglaublich. Also es war schön und traurig zugleich. Für diejenigen, die das Konzept noch nicht ganz verstanden haben, bei Alone werden 10 Teilnehmer ausgesetzt und Last Man Standing. Jeder kann jederzeit aufgeben, jeder ist komplett isoliert und der Gewinner hat erst gewonnen, wenn quasi die 9 anderen selber aufgegeben haben oder von der Ärztin aufgrund von gesundheitlichen Gründen rausgenommen werden. Das heißt, es geht so lange, bis der Zweitletzte aufgibt. Und das Gefühl, als sie einem dann gesagt haben, es ist vorbei, David, du hast gewonnen, das war natürlich unbeschreiblich. Und Dann habe ich mich aber umgedreht, weil ich nach Nicole Ausschau gehalten habe, weil in den US-Staffeln ist es nämlich eigentlich so, dann kommt die Ehepartnerin oder eben der Partner und holt dich ab. Und das wusste ich bei uns nicht, dass es eben nicht passiert. Und dann sagt mir die Produktion, ja David, du hast gewonnen, und ich drehe mich um und denke mir, hä, wo ist denn Nicole, warum, wo ist die denn, gell?
Deine Lebensgefährtin.
Meine Lebensgefährtin, genau.
Nur dazu zu sagen.
Meine Lebensgefährtin. Und gleichzeitig, das war einmal traurig, und was auch traurig war, ich habe mir dann meine Hütte angeschaut und habe dann realisiert, ja kacke, das ist jetzt vorbei. Also auch wenn ich am Ende keine Lust mehr dazu hatte, aber ich habe da ja 64 Tage im Wald gelebt. Und jetzt kommen andere und sagen mir, du musst jetzt gehen. Es war nicht so, alle anderen hatten die Entscheidung selber getroffen, weil jeder hat ja aufgegeben davor. Aber ich war der Einzige, dem die Entscheidung genommen wurde. Und das ist auch ein bisschen traurig.
Ja, und du hast dann aber auch noch einen Anruf getätigt.
Ne? Ja, also genau.
Hast du dann noch angerufen, Nicole. Ja. Was ist das für ein, zum einen, du hörst dann wieder die Stimme natürlich, da kommt ja irgendwie was Vertrautes auch wieder zurück, und das von zu Hause.
Ja.
Und auf der anderen Seite, wie gehen denn Familie und Freunde mit so einer Situation um, wenn du dann mal, in dem Fall ja, hätte es ja auch wirklich 5 Monate sein können oder sowas. Gut, irgendwann kommt der Winter, dann wird es vielleicht schwierig.
Irgendwann kommt der Winter, ja.
Aber wie geht man damit um?
Der Vorteil war bei mir tatsächlich, dadurch, dass ich lang eben die komplette Zeit davor bei der Bundeswehr war, war ich auch da häufiger weg. Ich war immer mal wieder 3-4 Wochen auf Übungsplätze. Ich war 2-mal im Einsatz für jeweils ein halbes Jahr. Und wenn man sowieso aus diesem Lebensstil gerade rauskommt, dass man 1,5 Jahre davor noch ein halbes Jahr im Einsatz war, und dann ist man halt jetzt 2 Monate im Wald mit einer Produktionsfirma im Hintergrund, die an Sicherheitsnetz spannt, war meine Familie eigentlich ziemlich entspannt damit. Also deutlich entspannter als zu meiner Zeit bei der Bundeswehr.
Hm.
Und das muss ich ganz kurz sagen. Danke Nicole und alle daheim, gell, dass ihr mich mitgetragen habt.
Wichtiger Punkt.
Sonst kriege ich Ärger, wenn ich sowas nicht erwähne, weißt
du? Ja, sehr gut, sehr gut. Wir wollen ja auch, dass du heil wieder zu Hause ankommst.
Aber wirklich, ne? Danke. Nee, das muss die Familie auch mitmachen. Und da habe ich großes Glück, dass es die Familie auch mitmacht.
Wenn du heute jetzt auch mit deiner Familie auf dieses Erlebnis zurückschaust, wie gibt es irgendwelche Sachen, die du mit Sicherheit, was hast du da mitgenommen? Wie blickst du so auf diese Erfahrung zurück?
Also im Nachhinein zurückblicken, muss ich sagen, ganz viele Gedanken oder, na, nicht Gedanken, also das Gefühl, das ich im Wald hatte, das habe ich nicht mehr. Ich war da geerdet, ich war da eins mit der Natur, auch wenn es so ein bisschen esoterisch klingt, aber es war wirklich so, weil man musste das sein. Aber die Erinnerung daran, die habe ich immer noch. Die Erinnerung an die Wertschätzung, an die Dankbarkeit, an was für eine Freude man haben kann, wenn man fischt und auch, sei er noch so klein, aus dem Lager, aus dem Meer zieht und sich darüber freut, dass man heute Abend nicht nur Schnecken mit Wurzeln essen muss. Und ein gewisses Demutsgefühl. Das ist aber auch bei der Bundeswehr so gewesen. Wenn ich aus einem Winterbiwak kam bei minus 25, 30 Grad, da hat man gelernt, was wirklich kalt ist. Und bei Alone habe ich gelernt, was wirklich Hunger ist und Einsamkeit. Und ich glaube, mit harten Sachen im Leben wächst man viel mehr als mit schönen Sachen. Und ich glaube, ich bin daran gewachsen.
Eigentlich ist ein sehr schönes Fazit auf jeden Fall. Was mich jetzt noch interessiert ist, du hast gerade Winter gesagt in der Bundeswehr.
Ja.
Glaubst du, du hättest den kanadischen Winter dort auch geschafft?
Also man muss bei der Region aufpassen, es ist nicht Nordkanada und auch nicht das Kontinentalklima. Es war an der Westküste eine Insel, Vancouver Island, und die Temperaturen gehen nicht tiefer als diese minus 5 Grad. Diese Region, es liegt ähnlich wie bei uns, der Golfstrom, gibt es ja eben auch in westlich von Nordamerika einen Strom, der warme Wassermassen hochbringt, und dadurch ist da oben eben sehr feucht, diese Region, wo ich war, aber nicht sonderlich kalt. Die größere Herausforderung als das Klima war am Ende eigentlich Weihnachten, weil Weihnachten stand genau eine Woche vor der Tür, und allein während der Weihnachtszeit draußen im Wald zu sitzen und wiederum an Schnecken rumzunagen, wenn man weiß, daheim sind die Eltern und die Familie und die Freundinnen und da gibt es Weihnachtsessen, das wäre wirklich schwer geworden. Die klimatischen Bedingungen wären nicht härter geworden im Winter, weil es war Dezember schon, Mitte Dezember, wo ich drin war. Also das wäre nicht das Problem gewesen.
Okay. Jetzt will ich mal einen kompletten Cut machen.
Ja.
Und zwar gehen wir vom eventuell Winter in tropische Regionen.
Ja.
Total tropische Regionen. Es kam das zweite TV-Format, und das ist sehr, sehr aktuell. Seven vs. Wild, sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Eine Survival-Show auch aus jetzt Deutschland auch, ja. Die hier jetzt 5 Staffeln eben hinter sich hat, wurde ursprünglich auf YouTube viel gestreamt. Richtig. Auch. Dann hat sich Amazon so ein bisschen eingeschaltet und die aktuelle Staffel ist auch so ein bisschen anders gestaltet wie die vorherigen. Da will ich aber auch gar nicht groß drauf eingehen, sondern bei der aktuellen bleiben. Die 5. Staffel.
Das Schöne ist, da muss ich kurz eingrätschen, Seven vs. Wild wurde eigentlich gegründet, der von Fritz Meinecke, weil er das Konzept Alone ziemlich geil fand und quasi das Lowlight Alone hat er mit Seven vs. Wild damit selber gemacht. Und quasi, wollen wir mal so sagen, war Alone quasi der Gedanken- oder der Ideengeber für Seven vs. Wild. Darum eigentlich ganz schön, dass ich bei beiden mitmachen durfte.
Ja, klar, das spannt dann wieder so ein bisschen eine Brücke, ne?
Ja, eigentlich schon, ja.
So, und jetzt ist das Ganze aber ein bisschen anders aufgebaut da, weil bei Alone, gut, der eine oder andere war auch jetzt nicht perfekt vorbereitet, aber ich würde sagen, es waren trotzdem 10 Leute, die haben sich auch wirklich Gedanken so ein bisschen vorgemacht und ja. Die sind schon auch, ja, auch unter anderem geschaffen dafür, sowas zu bestreiten. Ja. So, jetzt kommen wir zu Seven vs. Wild. 7 Kandidaten, auch wieder, die in der Wildnis ausgesetzt werden, diesmal aber eben auf einen schon festgelegten Zeitraum. Also ja. Es waren 2 Wochen.
Genau, 14 Tage.
Ja. 14 Tage. Das heißt, du wusstest auch schon, okay, es sind einfach nur 2 Wochen. Das Prinzip ist aber ein bisschen anders, denn am Ende mit Joe Vogel und dir waren eigentlich nur 2 Survival-Experten dabei. Der Rest Richtig. Waren 5 Influencer bzw. TV-Größen,
genau.
sage ja. ich jetzt mal, die überhaupt nicht darauf vorbereitet waren.
Gar nichts. Nein, das sind auch, also die anderen Teilnehmer, die hatten auch ganz andere Lebenswelten, gell? Die arbeiten im Fernsehen, Janine, die arbeiten viel mit dem PC, weil sie im Streamer sind. Imke ist sehr sportlich, Profisportlerin, aber auch da keinerlei Berührungspunkte mit diesem Survival.
Ja, und das hat man dann auch natürlich irgendwann gemerkt, wenn man sich die anguckt, diese 14 Folgen. Da will ich später drauf noch eingehen, wie das natürlich alles dann da abgelaufen ist. Aber auch da erstmal die Frage, wie bist du jetzt eigentlich dann dazu gekommen? Gut, mit Alone hattest du natürlich jetzt schon auch einen gewissen Stellenwert erreicht, Sieger ja. von Alone. Wie kam es aber dann dazu, dass du dann bei der aktuellen, die jetzt erst vor kurzem ausgelaufen ist, also wir sind jetzt
gestern war das Finale.
Gestern war das Finale von Seven vs. Wild.
Auf YouTube, ja.
Ja, das heißt jetzt, wir können auch alles spoilern.
Ja, ja, jetzt können wir offen reden.
Das ist eigentlich perfekt gewählt, der Zeitpunkt. Ja, wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt dann bei Seven vs. Wild in der aktuellen Staffel mit dabei warst?
Also ich habe mich nach der ganzen Alone-Geschichte selbstständig gemacht in dem Survival-Bereich und was da auch dazu gehört, ist natürlich in einem gewissen Maß Social Media, YouTube, Instagram, diese Geschichten, habe ich auch alles erst nach Alone damit angefangen und da habe ich damals auch schon mal ein Video hochgeladen, ein paar Videos über Seven vs. Wild, weil ich ja natürlich auch meinen Kanal ein bisschen pushen wollte. Alone ist, was medial anging, untergegangen. Das hat ganz gut funktioniert, weil deshalb wurde ich dann eben von Kali Vision angeschrieben. Das war, ich meine, im Januar, bin mir nicht mehr sicher, Januar, Februar wurde ich angeschrieben, ob ich da nicht Interesse hätte. Das heißt, anders als damals habe ich mich nicht aktiv beworben, sondern ich wurde von denen quasi gefragt. Sie suchen die Teilnehmer aus.
Ja, und sie haben natürlich, also wenn man jetzt das Konzept natürlich der aktuellen Staffel betrachtet, 2 Survival-Experten und 5, ich sage jetzt mal, Abenteuer-Nobodies, ja. Dann ist natürlich, haben sie natürlich vielleicht auch aktiv nach Typen gesucht, die ja, ganze Gruppe ja. vielleicht so ein bisschen anleiten können. Ja, jetzt wollen wir mal so ein bisschen reinstarten, das Konzept. Ihr wurdet in der Amazonas-Gegend ausgesetzt.
Richtig, ja.
Das ist natürlich was komplett anderes als in Kanada auf Vancouver Island.
Was ganz anderes, zumindest das Klima, was angeht, ja.
Also, wie bist du selber damit klargekommen? Weil ich glaube, also natürlich so durch den Dschungel zu tigern, hattest du jetzt davor auch noch nicht.
Ich war mal in Südostasien, in Indonesien, da war ich im Dschungel. Das war allerdings nur reine Touri-Tour, die ich gemacht habe, so Vulkanbesteigung und ein bisschen mal eine Nacht mit der Hängematte im Dschungel zu schlafen. Sowas im Dschungel habe ich noch nie gemacht. Aber der große Vorteil ist bei diesem ganzen Survival-Bereich, es sind oft nur Grundsätze. Feuer mache ich überall gleich, Wasser, die Kriterien für trinkbares Wasser sind gleich. Auch Fische sind, ich will nicht sagen weltweit gleich, aber man kann sie weltweit mit denselben Techniken angeln. Man muss das Ganze natürlich immer ein bisschen anpassen zur jeweiligen Situation. Aber es war jetzt nicht so, dass ich abgesehen von dem Pflanzenthema, braucht man da nicht viel neu vorbereiten. Weil, wie gesagt, man angelt gleich, man macht gleich Feuer. Es wird natürlich durchaus schwieriger, in anderen Regionen, aber die Prinzipien sind dieselben.
Mhm. Und jetzt natürlich dadurch auch andere Herausforderungen.
Ja. Ja?
Weil du warst natürlich nicht allein. Du warst mit 6 anderen ja. Leuten dort vor Ort. Dann die ganze Thematik ist anders. In Kanada, in Alone, hast du 64 Tage auf einem Fleck und überlebt und du konntest dir da richtig ein Lager aufbauen.
Richtig.
Bei Seven vs. Wild wurdet ihr gefühlt alle 3 Tage an einen anderen Ort geschickt.
Ja. Ja.
Was waren die größten Herausforderungen während der Zeit?
Also die Gruppe selber war sowohl pro, aber auch contra. Natürlich gibt die Gruppe einem Kraft und Halt. Und wenn alle mitarbeiten, dann hat die Gruppe auch, oder dann hat man auch seine Vorteile von der Gruppe. Auch ich zum Beispiel habe manchmal zum Beispiel auch kein Holz gemacht, weil das haben dann andere übernommen. Und dann kam ich zurück und es lag Holz da zum Feuer machen. Herrlich, ist doch schön. Auch der ganze soziale Aspekt ist natürlich in der Gruppe richtig gut. Der rein anstrengende Teil war aber dadurch, dass die anderen 5 keine Erfahrung bis mäßige Erfahrung hatten, muss ich natürlich für die auch wieder viel mehr mitarbeiten und mitdenken. Das heißt, es hält sich eigentlich so ein bisschen die Waage. Die Vorteile und die Nachteile sind irgendwo, ja, halten sich die Waage.
Mhm. Ja, aber jetzt ist natürlich dieser soziale Aspekt schwierig und es ist auch, glaube ich, ein bisschen schwieriger Punkt. Der wurde nämlich auch dann medial unter den YouTube-Videos so ein bisschen diskutiert. Natürlich vor allem du und auch Joe natürlich die Gruppe geleitet und viel gemacht. Mhm. Und es gab dann aber in der Gruppe natürlich auch welche, die haben sich nicht wirklich zu mehr imstande gefühlt. Wie löst man sowas zwischenmenschlich?
Naja, ich bin der Meinung, wenn man mit Gruppen arbeitet, es muss nicht jeder gleich viel machen. Es muss nur jeder so viel machen, wie er kann. Das ist wichtig. Das ist allein schon für den moralischen Aspekt ist das Ganze wichtig. Dadurch, dass aber auch Seven vs. Wild erstens nur 14 Tage geht, ist das natürlich auch ein Punkt, wo man sich denkt, naja, mein Gott, dann beißt man sich halt noch ein paar Tage länger durch. Deshalb, ich bin eigentlich mit den Jahren, und das ging bei der Bundeswehr schon los, das ging mit meinen 4 Geschwistern los, ganz gut darin geworden, einfach Sachen runterzuschlucken.
Mhm. Ja. Und dann praktisch, gut, ich denke mal auch, dass man, wenn man in so einer Extremsituation ist, ist ja auch jeder auf 180, mental vor allem.
Ja, ja, ja.
Und da muss man natürlich wahrscheinlich auch vorsichtig sein, wenn man jetzt irgendwo was Falsches anspricht, dass du dann in der Gruppe vielleicht so einen kleinen Erdrutsch auslöst.
Also das gab es eigentlich, also die Angst hatte ich nicht, weil das Gruppengefüge, abgesehen von Aufgabenteilung oder sowas, wobei das finde ich auch nicht schlimm, war an sich immer sehr gut. Wir sind abends in den Hängematten gelegen und haben uns noch Witze erzählt, wie Phoebe hat Witze erzählt über ihren Bruder oder jeder hat halt irgendwelche Geschichten erzählt. Und dann haben wir erzählt, hey, wenn wir rauskommen, dann lade ich euch alle nach Köln in meine Lieblingsburgerbude ein. Und so hat halt jeder, also wir waren wirklich wie so eine kleine Familie da draußen. Und ich glaube, man verzeiht seiner Familie, wenn manche Sachen nicht ganz so laufen, wie sie müssen. Und das ist, glaube ich, ganz normal. Das kommt überall vor. Und am Ende geht es ja darum, dass wir uns gemeinsam da durchgeschlagen haben. Und ich mag auch dieses, wer hat jetzt was und wie und wo getan. Es ist eine Unterhaltungssendung. Und ich glaube, wir als Gruppe haben als kleine Familie da draußen ziemlich gut funktioniert.
Mhm. Ihr könnt das Ganze auch übrigens nachgucken auf YouTube, auf David Leichtles eigenem YouTube-Kanal. Da reagiert er auf seine Seven vs. Wild-Erfahrung. Sehr, sehr interessant. Und auch da möchte ich mal kurz auf die Inhalte kommen. Ich habe dich nach den Highlights bei Alone gefragt.
Ja.
Was waren für dich die Highlights bei Seven vs. Wild?
Ja, tatsächlich auch wieder das Angeln durch. Ich sag dir, dieses Thema Nahrungsbeschaffung, da habe ich mir so mittlerweile, das ist so mein Steckenpferd. Das hat mir bei Alone unglaublich Spaß gemacht und eben auch bei Seven vs. Wild. Und irgendwann habe ich es eben geschafft, mit dem Netz auch oder auch mit den Angelleinen. Wir haben einen richtig großen Rochen rausgezogen. Wir haben am Ende Fische ohne Ende rausgezogen. Und das sind dann schon die Highlights. Wenn man dann weiß vom Kopf her, hey, wir haben hier jetzt eine Hütte gebaut, wir haben Feuer, wir haben Wasser und jetzt haben wir auch noch genug Essen. Einfach nur für den Kopf, dieses Wissen, wir könnten hier jetzt überleben. Wir könnten hier uns jetzt eine kleine Siedlung aufbauen, wenn wir wollen. Irgendwann will man es natürlich nicht mehr, aber man könnte. Und das finde ich geil.
Aber die Produzenten haben euch halt dann auch immer wieder rumgeschickt, ne?
Ja, das hat es schwer gemacht.
Ja, war das für dich so ein bisschen, jetzt würde ich hier eigentlich gerne bleiben und ein bisschen mehr aufbauen? Oder hat es das für dich nochmal diesen extra Kick im Abenteuer gegeben?
Na, also ich fand's geil, auch diese ganze Story, ihr seid jetzt im Dschungel und kommt selber wieder raus, auch die Art der Fortbewegung, natürlich hat's gestört, wenn man gerade irgendwo angekommen ist, hat 2-3 Tage ein Camp aufgebaut, wollte weiterbauen und dann hieß es, wir müssen wieder weiter, Aber ich fand die Abwechslung, auch wie wir immer weiter mussten, das ist halt jedes Mal wieder ein neues, kleines Abenteuer. Und diese Gesamtgeschichte, einmal wir wandern durch den Dschungel mit dem Kompass, dann wir finden alte Boote, die wir reparieren müssen. Dann wieder baut euch ein Floß und rettet euch selber bis zur Amazonasmündung. Diese ganze Gesamtgeschichte, der hat das schon zu einem ziemlich guten Abenteuer gemacht.
Und dann gab es natürlich auch, ich meine, wir müssen uns das jetzt vorstellen, draußen geht es langsam wieder Richtung Minus gerade, aber da unfassbar heiß und vor allem, du bist einfach in den Tropen, sonst irgendwelche Tiere sind um dich rum. Was hast du eigentlich alles gesehen da? Also was bleibt dir danach im Kopf, wo du dir denkst, oh, irgendwie war es auch so ein bisschen echt geiler Urlaub?
Also tiertechnisch sieht man in der wilden Natur meistens gar nicht so viel. Das kennen vielleicht die meisten unter euch, wenn sie mal im Wald spazieren sind. Da gibt es ganz viele Rehe und Wildschweine. Man sieht sie aber eigentlich nicht. Und so ist da auch, abgesehen von Affen und Vögeln. Man läuft jetzt nicht durch den Dschungel und sieht ständig eine Schlange oder eine große Vogelspinne oder sonst was vor einem. Klar, gelegentlich sieht man mal was. Aber ich fand das Highlight von der Natur eigentlich eher die Geräuschkulisse. Dieses am Abend in der Hängematte liegen und dieses ganze, es gab Vögel, ich kann die gar nicht nachahmen, das hat sich angehört, als ob da ein UFO fliegt, so hat sich der Vogel angehört. Wirklich ganz abgespacede Geräusche haben manche gemacht und dieses Zusammenspiel dann halt. Und wenn du morgens in der Hängematte liegst und man merkt, okay, die Sonne geht langsam auf und die Geräuschkulisse wird lauter und der Tag erwacht quasi, das fand ich, ist in der Natur eigentlich mit das Schönste, vor allem im Dschungel.
Also nicht zu vergleichen, wenn man bei uns im Zoo irgendwie in die Vogelvoliere geht oder so.
Ja.
Das ist dann, aber weil also das ist natürlich das Echte, ne?
Ja, genau. Also, nee, geräuschtechnisch, man hört viel mehr, als man sieht, weil Tiere sieht man gar nicht so viel in der wilden Natur, wie man glaubt. Auch nicht im Dschungel, auch nicht auf Vancouver Island, wo es ganz viele Bären und Pumas gab. Auch die hat man nie gesehen.
Jetzt nur kurz, weil du eben davor schon die Erfahrung hattest mit Alone. Wenn du jetzt zurückblickst auf Seven vs. Wild und mal vergleichst Erwartung versus Erlebnis.
Du meinst, welches der beiden mir persönlich mehr gebracht hat?
Nee, was du vor Seven vs. Wild praktisch erwartet hast, auch mit dem Hintergedanken, du hast eben Alone schon gemacht und was am Ende dabei rausgekommen ist. War das ungefähr so, wie du es dir vorgestellt hast? Oder?
Ja, eigentlich schon. Also ich wusste vor der Aussetzung oder auch schon als ich angefragt wurde, dass es eine Gruppenstaffel wird und ich wusste auch, wo es hingeht und quasi auch, dass wir immer weiter müssen. Ich wusste nur das grobe Konzept und das hat mich sehr gereizt, dieses Konzept, weil es eben was anderes war wie Alone. Hätte ich jetzt bei Sam vs. Wild 2 Wochen allein im Dschungel mein Camp aufgebaut, dann wäre das zwar auch cool gewesen, aber das wäre ja, ich sag mal, eine ähnliche Erfahrung wie die ich ja schon gemacht habe. Und deshalb hat es mich viel mehr gereizt, was anderes zu machen. Deshalb in Gruppe, deshalb in Dschungel. Und
ja. Jetzt hast du dann eben was anderes gemacht. 2 TV-Projekte schon da eigentlich hinter dir. Bist du weiterhin offen für, falls da noch irgendjemand auf dich zukommt, nochmal sowas in der Richtung auch zu machen?
Natürlich bin ich da offen. Also ich muss sagen, das Schöne an diesen Geschichten ist ja, ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, ich bin ja leidenschaftlicher Abenteurer und gibt es da Schöneres, als das Ganze organisiert, bezahlt und dieses Ganze drumherum, quasi dieses Wohlfühlpaket zu bekommen, wo es nur noch heißt, komm David, geh angeln, mach dein Ding, worauf du Bock hast, gell? Und dieser ganze Hintergrund, den man selber als Privatperson ja hätte, wenn man sowas machen muss, sich irgendwo einbuchen, Fliege buchen, Hotels, Sicherheit, das wird einem abgenommen und das macht es richtig gut. Und das Schöne ist natürlich auch, vor Alone war das für mich undenkbar, jemals bei sowas mitzumachen. Also undenkbar, weil, warum auch, gell? Und ich habe gemerkt, wenn man beim ersten mitmacht, dann hat man, also Produktion haben einen dann auf dem Schirm. Und dann macht man auf einmal beim zweiten mit. Und ich glaube, umso mehr man mitmacht, umso mehr haben andere Firmen, Produktionsfirmen einen auf dem Schirm. Und deshalb glaube ich, ich hoffe es, ich würde es mir wünschen, dass ich wieder für ähnliche Formate oder ähnliche Sachen angefragt werde. Und sofern es zeitlich alles funktionieren wird, würde ich definitiv wieder mitmachen.
Und da muss ich auch kurz mal sagen, du kommst auch einfach verdammt sympathisch rüber.
Dankeschön,
das freut mich. Jetzt habe ich ist mir gerade eine Frage so ein bisschen gekommen, weil du gerade so von Flüge buchen und sowas gesprochen hast. Und dann frage ich mich, gibt es bei David Leichtle eigentlich auch normale Urlaube, so wie wir sie kennen? Also, dass man sich irgendwo mal ein Hotel nimmt oder so und eine Woche am Strand verbringt?
Also, das tatsächlich nicht. Ich habe das große Glück, dass meine Verlobte, dass sie auch sehr outdoor-affin ist, also natürlich nicht in diesem Extremmaß, aber wir waren zum Beispiel im Sommer, waren wir in Schweden, haben eine Kanutour gemacht, waren wandern im Nationalpark mit dem Zelt und solche Geschichten, und so laufen in der Regel auch unsere Urlaube ab. Wir hatten früher mal noch einen kleinen Camper, mit dem waren wir in großen Teilen von Europa unterwegs. Das heißt, so ein bisschen Abenteuer gehört schon immer dazu im Urlaub, aber dann natürlich auch mit abends lecker essen gehen.
Ja, und jetzt ist Abenteuer eben nicht nur im Urlaub oder in irgendwelchen TV-Formaten bei dir die Sache, sondern du hast es zu deinem Beruf gemacht.
Ja, kann man so sagen. Ja,
du bist jetzt Survival-Trainer.
Genau.
Ja, es gibt auch eine Webseite von dir, David Leichtle. Diese Selbstständigkeit, im Endeffekt war es wahrscheinlich auch natürlich so ein bisschen die Sachen, die jetzt dazu kamen, aber wie bist du da gelandet, dass du jetzt wirklich gesagt hast, okay, ich kann das zu meinem Beruf machen?
Also tatsächlich habe ich die Schwierigkeit gehabt nach meiner Zeit bei der Bundeswehr, wie übrigens sehr viele Ex-Soldaten oder Soldaten, die vor dem Punkt stehen, auszuscheiden. Naja, was mache ich jetzt danach? Wie will ich weitermachen? Man muss sich bewusst sein, dass der, zumindest bei der Infanterie, wo ich war, der Arbeitsalltag ein ganz anderer war. Da war es eben auch so, ich war mal 2 Wochen am Stück weg und dann wieder 2 Wochen am Stück daheim. Ich war mal wieder eine Woche Innendienst, also dann machen wir Büro und Fahrzeugwartung und sowas. Und dann ist man mal wieder eine Woche auf dem Berg unterwegs. Und in dieses normale 9-to-5 wollte ich eigentlich nicht zurück. Und deshalb gehen viele Soldaten viele Leute, ehemalige Soldaten, gern zur Feuerwehr, gern zur Polizei, solche Geschichten, weil man eben dieses klassische 9-to-5 nicht mehr möchte. Und so war es bei mir eben auch. Und ich war lange auf der Suche nach der Kacke, wie mache ich denn jetzt eigentlich weiter? Und deshalb war für mich auch diese Südostasien-Tour, die ich nach meiner Bundeswehrzeit geplant hatte, eigentlich auch so ein bisschen für mich so mal übers Leben nachdenken, was mache ich denn eigentlich? Und das Gute war, dass ich dann eben bei Alone gelandet bin. Da hatte ich einmal in Kanada unendlich viel Zeit, um über mein Leben nachzudenken, wie es danach weitergehen soll. Und gleichzeitig hatte ich Erfolg, habe gewonnen, was natürlich auch der perfekte Startschuss für so eine Outdoor-Karriere ist. Und ich bin da mittlerweile sehr zufrieden und glücklich darüber, dass ich mich vor 2 Jahren selbstständig gemacht habe. Sicherlich war das ein holpriger Weg bis hierhin und ich arbeite auch immer noch teilweise nebenbei. Aber ich bin optimistisch, dass ich in Zukunft voll und ganz von meinem Abenteuerdasein leben kann und freue mich darauf.
Und was kann man bei dir machen? Erzähl mal so ein bisschen Survival-Touren von dir. Was kann man bei dir entdecken?
Also bei mir kann man einen Kurs oder mehrere Kurse machen, verschiedene Kurse machen im deutschen Wald. Aber so das Geilste eigentlich, was wir anbieten oder was ich anbiete, das mache ich zusammen mit einem Kollegen, weil allein geht es nicht. Das ist Alone Lapland, heißt es. Wir sind in Schwedisch-Lappland im Sommer und da machen wir mit Leuten, die eben teilnehmen möchten, einen Survival-Kurs, 5 Tage in Schweden in der Pampa. Und die Leute setzen wir dann mit 10 Gegenständen 4 Tage lang draußen aus. Das heißt, wir bereiten die optimal in diesen 5 Tagen vor, damit die selber ihr eigenes Alone für sich kennenlernen können. Und das Schöne an diesen Survival-Geschichten, vor allem bei diesem Alone-Lappland, ist, es ist eben nicht nur das Abenteuer, es ist eben auch mal dieses, ich nehme mir mal die Zeit ohne Handy, ohne irgendwas. Ich lebe mal in der Natur draußen, wie es früher jahrhundertelang normal oder jahrtausendelang normal war. Und das finde ich das Schöne an diesem Beruf, dass es nicht immer nur darum geht, irgendwie mit der Axt und durch den Wald, sondern ja, dass man auch den Leuten die Einfachheit und die Schönheit des Draußenseins wieder näher bringen kann.
Mhm. Hast du da schon, wer hat da alles schon teilgenommen, sage ich jetzt mal, an deinen Touren? Also ist da auch wirklich, spricht das auch Leute an, die eben einfach damit noch gar nicht Berührungspunkte haben und dann einfach mal sagen, hey, diese Selbstfindungszeit, die will ich mir nehmen und ich finde sowas geil.
Ja, tatsächlich ist der Großteil der Kunden, diejenigen, die noch keine großen Outdoor-Erfahrungen haben. Ich glaube, vor allem wir Männer neigen dazu, wenn ich 10 YouTube-Videos über was geguckt habe, dann kann ich das schon selber. Aber viele, die eben nicht aus diesem Metier kommen, sei es normale Bürojobs, ein Querschnitt der Gesellschaft eigentlich. Ich habe Vater mit Sohn, wo der Vater 60 ist und der Sohn 20, die sagen, komm, wir machen zusammen mal ein schönes Wochenende. Wirklich, man hat eigentlich alle, die bei mir oder ein Querschnitt der Gesellschaft, der zum Kurs kommt.
Hm. So, jetzt Lappland hast du gesagt.
Ja, Lappland ist das Highlight, genau.
Ja, ja. Gibt es auch
normale,
hier in Schwaben?
In Schwaben, bei Blaubeuren. Blaubeuren Schäkling, da biete ich Kurse an, Wochenendkurse. Es gibt zwei Arten von Kurse, einmal einen über 24 oder 28 Stunden und einen über 52, also eine Nacht und zwei Nächte. Ein bisschen unterschiedliche Konzepte. Der eine Kurs ist mehr eine, ich nenne es mal Campingvorbereitung. Wie navigiere ich mit Karte und Kompass? Wie tue ich Wasser aufbereiten, Feuer machen, einen Tarp abspannen, dass ich quasi eine Nacht drin schlafen kann, ein bisschen Botanik, Pflanzenkunde. Und der zweite Kurs, der ist wirklich auf diese Alone-Erfahrungen angelegt, wo es um den Schwerpunkt geht, Nahrung. Wie tue ich Lebensmittel verarbeiten in der Natur, was kann ich alles essen? Fleisch räuchern, Fische ausnehmen, diese ganzen Geschichten, Angeltechniken, Netze knüpfen, eine Hütte bauen, wo ich auch eine Feuerstelle in der Hütte machen kann mit Rauchabzug. Das heißt, dieser zweite Kurs, der eben über zwei Nächte geht, hat vor allem dieses Long-Time-Survival, was ich ja eben mit diesen Sendungen auch betreibe, quasi als Grundidee.
Wie lässt sich das in Deutschland abdecken, weil ich muss mir jetzt nur gerade vorstellen, so Deutschland, Bürokratie pur, ne, wir haben überall irgendwelche Regeln oder sonst irgendwas, das Gebiet gehört einem Jäger, weiß nicht, was weiß ich, wie gut kommst du überhaupt dann so mit diesen Survival-Techniken klar, weil nachher sagt irgendwie jemand da, du hast eine Schnecke abgestochen, sage ich jetzt mal. Ja, nee, das hättest du nicht machen dürfen.
Also tatsächlich ist in Deutschland natürlich viel auch Übungskünstlichkeiten, wie es so schön heißt. Ich habe ein Camp auf der Schwäbischen Alb und da gibt es zum Beispiel kein Wasser da oben. Naja, in der Natur hätte ich mir einen Platz gesucht, wo es Wasser gäbe, gell? Aber ich habe das Ganze mir genehmigen lassen über das Landratsamt. Also ich habe den Wald gepachtet bei der Stadt selber. Das Ganze muss genehmigt werden von der Forstbehörde, von der Jagdbehörde, vom Landratsamt, von der unteren Naturschutzbehörde. Man hat ein paar Auflagen, die man einfach dementsprechend erfüllen muss. Wenn man die ganzen Auflagen aber erfüllt, dann darf man das machen. Beziehungsweise ich hatte auch Glück, dass eben auch die Stadt, bei der ich den Wald gepachtet habe, die Stadt Schäkling, eben auch quasi politisch dazu gewillt war. Die finden das cool, die haben gesagt, ja, da unterstützen wir dich gern und deshalb, nur so war das Ganze natürlich auch möglich.
Ist auch so cool. Und das, ich finde es so cool, ich würde jetzt mal kurz so ein bisschen dann den Bogen spannen und gucken, was möglich wäre. Nimm jetzt mal so einen hier diesen Otto-Normal-Typen wie mich. Ja. Also ich bin Donau3FM-Nachrichtensprecher. Ja. Ich habe wirklich null Erfahrungen draußen. Ich habe in den Ferien immer mal wieder natürlich so ein Camp gemacht, wo man halt durch eine Lupe oder sowas halt dann irgendwas anbrennen kann und sowas. Ja. Aber wie lange würdest du glauben, dauert es, um mich für so einen Lapplandkurs oder sowas 5 Tage fit zu machen?
Also der Lapplandkurs selber ist ein einzelner Kurs. Man braucht keinerlei Vorerfahrung dafür. Das ist ja das Konzept von dem Kurs. Ich werde ganz oft komischerweise gefragt, was für Grundwissen müssen die Leute mitbringen? Gar nichts. Es wird dir ja beigebracht. Natürlich ein bisschen logischer Menschenverstand wäre nicht verkehrt, aber ich schätze dich so ein, als ob du das hast. Ja,
danke dir.
Und ich hoffe, du hast keine komplett zwei linken Hände, das hilft natürlich auch. Aber Techniken braucht man nicht. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, mit so einem Kurs übers Wochenende, Freitag bis Sonntag, eben diesen Alone-Kurs, wo ich eben dieses Long-Time-Survival mache, dass wenn du diesen Kurs machst und man schmeißt dich mit diesen 10 Gegenständen in Kanada raus, dass du da locker 2, 3, 4 Wochen machen kannst. Weil es ist gar nicht die Schwierigkeiten, natürlich muss man ein bisschen was wissen, aber das vermittle ich ja. 80% dieser ganzen Survival-Geschichte ist schlicht und einfach der Kopf. Mhm. Du musst die Arschbacken zusammenkneifen, du musst Sachen machen, die vielleicht Sachen essen, die nicht gerade lecker aussehen, aber man isst sie halt, weil man braucht halt Energie. Man darf sich nicht demotivieren lassen, sondern muss halt immer positiv bleiben. Und wenn Sachen halt mal schlecht laufen und Probleme auftauchen, ne, dann bringt es nichts drüber zu jammern, sondern da muss man sich überlegen, ja, okay, wie löse ich jetzt dieses Problem? Und wenn es wieder nicht klappt, naja, wie löse ich jetzt dieses Problem? Und wenn es wieder nicht klappt, dann, okay, dann gehe ich statt jagen halt jetzt angeln und reg mich nicht drüber auf. Weil das ist der viel größere Aspekt. Und deshalb, Fabian, bin ich mir ziemlich sicher, wenn du einen Kurs bei mir machst, dann kannst du locker 2-3 Wochen alleine in Kanada überleben.
Oh, ich hoffe so, dass ich da auch durchkommen würde. Weil, also das, ich glaube, also mit dem Kopf gehe ich mit. Ja. Ich bin handwerklich nicht ganz so geschickt. Ja. Also ich glaube, da müsste ich mal gucken, was so möglich wäre. Also nicht, dass ich mir da irgendwo was abhacke. Aber sonst.
Es funktioniert halt viel. Du hast ja vorher auch gefragt, ja, der Switch von Kanada in Amazonas und wenn es jetzt in die Wüste gehen wird und wenn es jetzt dahin gehen wird. Das Schöne ist ja, es gibt zum Beispiel auch bei, nennen wir mal Pflanzen, es sind ganz viele Grundprinzipien, die man beachten muss. Du kennst einen Löwenzahn, du kennst eine Sonnenblume, du kennst eine Margarite,
auch.
Du kennst ein Gänseblümchen.
Ja.
Und diese vier Pflanzen, die jeder von uns kennt, sind Korbblütler. Das ist quasi die Pflanzenfamilie. Eine Katze, ein Tiger, ein Löwe sind ja auch selber mir und so ist bei Pflanzen auch. Du kannst 98% aller Korbblütler essen und die kommen weltweit vor. Du musst nur erkennen, wie erkenne ich diese Korbblütlerpflanze. Das ist ein grüner Blütenkorb, wenn man den aufreißt, sind eben so diese einzelnen Haarwurzeln quasi drin. Und dieses Prinzip quasi, das ist viel, das kannst du weltweit anwenden und so funktioniert, ich will nicht sagen alles, aber sehr viel davon. Ganz viele Sachen kannst du mit Prinzipien abbacken. Auch bei dem Thema Nahrung, was ich vorher gesagt habe, man angelt auf weltweit gleich. Nur wir im Westen sind mittlerweile so, dass wir nur angeln gehen können mit einer 300-Euro Angelausrüstung und Carbonangel. Aber eigentlich wird weltweit in dritte Weltländern halt mit Leine und einem Haken geangelt. Und das funktioniert halt auch einfach weltweit. Ob ich die jetzt an den Stock binde oder ob ich die irgendwie aufs Wasser raustreiben lasse, da findest du eine kreative Lösung für. Und das ist das Schöne bei diesem Survival-Bereich. Wenn es kompliziert wäre, wäre ich nicht gut drin. Ja. Das Schöne ist, es ist ziemlich einfach eigentlich.
Ich bin gespannt. Ja, wer weiß, vielleicht werden wir mich irgendwann in der Wildnis sehen.
Ja, sehr gern.
So, jetzt will ich nochmal zurück auf von Sommer und Amazonas und was weiß ich, gehen wir jetzt wieder hier in unser kuscheliges Weihnachtsmarktstudio. Ich habe nämlich noch eine so ein bisschen eine Abschlussfrage. Weihnachten steht vor der Tür. Du hast es vorhin gesagt, Alone war, du hattest echt eigentlich Glück, dass da nur noch eine Woche war dazwischen, sonst hättest du Weihnachten in der kanadischen Wildnis verbracht.
Ja.
David, wie sieht bei dir Weihnachten aus? Gibt es bei dir auch Weihnachten-Survival? Ich hoffe nicht, dass bei dir am 24. irgendwie ein paar Schnecken auf den Tisch kommen.
Nein, tatsächlich nicht, aber ich bleibe meiner Linie treu, es ist so, ich bin selber Jäger. Und ich habe meine ganze Familie am 25. zum Essen daheim eingeladen und ich habe jetzt schon groß versprochen, es gibt Rebraten, das muss ich aber erst noch besorgen tatsächlich. Das heißt, für mich werden die nächsten Tage, werde ich fleißig in den Wald gehen und jagen gehen, in der Hoffnung, dass der Rebraten an Weihnachten da ist.
Na, da freuen wir uns doch drauf, dass er in der Familie Leichtle, also hoffentlich dann einen Rebraten.
Das ist der Plan, ja, wenn alles gut geht.
Auf den Teller legt. Ja. Sehr gut. Also Weihnachten ist sozusagen auch gesichert. David, freut mich wahnsinnig, dass du dabei warst. Es hat mega viel Spaß gemacht. Es war unfassbar interessant. Und dir jetzt nochmal möchte ich die Chance geben, wo kann man dich erreichen? Wo kann man deine Kurse buchen? Wenn jemand Interesse an Survival da draußen hat, wie kommt er in Kontakt mit dir?
Das Allereinfachste wäre einfach auf die Homepage zu gehen. Da sind auch E-Mail und Kontaktdaten hinterlegt. Und da könnt ihr direkt die Kurse buchen unter davidleichtle.de. Und ansonsten, glaube ich, gibt mir einfach Survival, Shakeling, Blaubeuren, Ullmein. Ich glaube, dann sollte man mich auch finden. Hoffe ich zumindest.
So leicht kann es gehen. Und dann, wer weiß, vielleicht haben wir 2026 ganz, ganz viele neue Survivaler da draußen auf der Schwäbischen Alb, wo sie alle rumrennen oder so. Und dann sind wir ganz, ganz viele wieder beim Survival. David, wunderschönen Dank, dass du mit dabei warst, dass du uns die Zeit gegeben hast, mit dir hier das Interview zu verbringen. Dankeschön.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und damit wünsche ich euch da draußen auch schöne Weihnachten.
Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Jeden Tag eine neue Folge. Klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau.